Es gibt eine neue Geschichte. Der Jüngling, dessen Beine und Po aus Marmor sind.
Ein Wasser.
Ein Wasser, genau. Der kann sich nicht bewegen, der kann nicht aufstehen. Und der erzählt jetzt seine Geschichte. Die Geschichte vom Versteinerten.
Er hat einen Bus.
Die Geschichte vom versteinerten Prinzen und den bunten
Fischen. Und
die
hat einen Bus.
Los, jetzt pst, zuhören. Mein Vater war König in diesem Land und sein Name war Marmot. Er war der Gebieter einer Stadt im See.
Marmot.
Mit den vier Inseln. 70 Jahre herrschte er über dieses Land und ging ein zu Allah, dem Erhabenen. Nach seinem Tode bestieg ich den Thron, doch man nannte mich weiter den Prinzen um meiner Jugend willen und ich vermählte mich mit der Tochter meines Oheims. Sie war jung und schön und ich war ihrer Liebe gewiss. So lebte ich mit ihr 5 Jahre lang. Eines Tages aber ging sie ins Badehaus und befahl dem Koch, das Abendessen zu bereiten. So war ich allein in diesem Palast und ich legte mich nieder auf mein Lager, um zu ruhen. Da trat die eine von ihnen, und ich befahl 2 Sklavinnen, mir Luft zuzufächeln mit einem Fächer. Da trat die eine von hinten hinter mein Haupt, die andere zu meinen Füßen. Aber ich fand keinen Schlaf und selbst wenn mein Auge sich schloss, blieb meine Seele doch wach. Da hörte ich, wie die Sklavin hinter meinem Haupte zu jener, die zu meinen Füßen stand, sagte, ach, unser armer Gebieter, wie tut er mir leid. Wie schade, dass er eine Verbrecherin zur Frau hat. Und die Sklavin, die zu meinen Füßen stand, erwiderte, ach ja, unser Gebieter muss sehr sorglos sein, denn er scheint ihr schändliches Treiben nicht zu bemerken. Und die andere erwiderte, aber kann er denn ahnen, was sie tut? Sie mischt ihm ja Mohn in den Nachttrunk. Hanfsamen, Mohn und Haschisch. Dann fällt er in Schlaf. Da kann er freilich nicht wissen, wohin sie geht und was sie dann tut. Sie lässt ihn allein bis zum Anbruch des Tages. Und wenn sie zurückkommt, verbrennt sie unter seiner Nase geheimnisvolle Kräuter. Und dann erst erwacht er. Als ich, oh Herr, diese Worte der Sklavinnen hörte, da wandelte sich das Licht vor meinen Augen in Finsternis. Kaum konnte ich die Nacht erwarten. Als die Tochter meines Oheims aus dem Bade zurückkehrte, speisten wir und tranken Wein wie immer. Dann verlangte ich meinen Nachttrunk und sie reichte mir den Becher. Doch ich hütete mich, ihn zu trinken, führte den Becher aber an meine Lippen und goss ihn heimlich aus. Da legte ich mich auf mein Bett und stellte mich schlafend. Da sprach sie, schlafe, mögest du nie mehr erwachen. Mich ekelt vor dir und nicht anders möchte ich dir begegnen als mit der Peitsche in der Hand.
Was hat die Sklavin denn gesagt?
Das ist nicht die Sklavin, das ist seine Frau, sagt es. Mich ekelt vor dir und nicht anders möchte ich dir begegnen als mit der Peitsche in der Hand. Dann erhob sie sich, legte ihre schönsten Gewänder an, besprengte sich mit Wohlgerüchen, nahm eine Reitpeitsche, öffnete die Pforte des Palastes und ging hinaus. Da erhob ich mich und folgte ihr. O Herr, nur andeutend mag ich berichten, was ich nun erlebte. Sie begab sich zu einem Lehmhaus mit einer Kuppel nahe bei den Aasgruben, am verrufensten Ort der Stadt. Dort traf sie einen Mann, einen hässlichen, schmutzigen Unhold, der Umgang hatte mit den Dämonen, in dessen dunklen Kräften sie verfallen war. Denn sie erniedrigte sich vor ihm, als sei er ihr Gebieter. Und er lachte und quälte sie und demütigte sie in jeder Weise. Und er wog in der Hand eine Keule, die Kannibalen sie tragen. Sie aber küsste ihm noch die Füße, die von Schmutz starrten, und sie trieben geheimen Zauber und eher ekelerregende niedrige Magie. Und ich starrte durch ein kleines Fenster in jene Hexenküche, und ich erkannte, dass ich nicht gewusst hatte, wer meine Frau in Wirklichkeit ist. Und ich drang ein in jenes Haus, aber da war sie schon verschwunden. Und ich nahm mein Schwert und schwang es gegen den Mann und verwundete ihn an Hals und Kehle. Doch er entkam mir. Und ich stürzte nach Hause und die Gedanken gingen wirr in meinem Kopf herum, denn ich wollte es nicht begreifen, dass meine Frau ein Bündnis hatte mit jenem Unhold, die in die Hölle ausgespien und dass er alle Gewalt über sie besaß. Ich fand sie zu Hause und sie lachte, als wäre nichts geschehen. Da entriss ich ihr die Reitpeitsche, schlug ihr ins Gesicht und drang in gerechtem Zorn auf sie ein. Sie lachte aber nur noch schallend und rief, Kusch, Hund, und sie sprach, die Vergangenheit ist vergangen. Dann murmelte sie Worte, die mir
umgehen.
Die Vergangenheit ist vergangen.
Ja, aber wieso hat er mit der Peitsche drauf?
Sie.
Sie hat, wieso?
Ich weiß nicht, sie will ihn nicht. Dann murmelte sie Worte, die mir unverständlich waren und sprach, verwunschen, verwünscht sollst du sein, werde halb Mensch und halb Stein. Und zur selben Stunde wurde ich, was ich jetzt bin.
Die hat ein Ausstein.
Ich konnte mich nicht mehr rühren. Ach, ich bin weder tot noch lebendig. Sie aber nahm die Peitsche, riss meine Wand ab und schlug mich bis aufs Blut. Dann verzauberte sie die vier Inseln meines Königreichs und verwandelte sie in die vier Berge. Die Stadt sank in den See und meine Untertanen wurden zu Fischen. Und es wurden die Moslems zu weißen Fischen, die Christen zu blauen, die Juden zu gelben und die Parsen zu roten. Da wandte sich der König zu dem jungen Mann und sprach, sage mir, wo befindet sich jenes Weib? Er erwiderte, in jenem verrufenen Haus, wo der Mann unter der Kuppel wohnt. Tag für Tag geht sie zu ihm und bringt ihm geheimnisvolle Tränke und Brühen. Jeden Abend, jeden Tag aber, bevor sie ihn besucht, kommt sie zu mir. Dann tritt sie an mich heran, entkleidet mich und züchtigt mich mit vielen Peitschenhieben, während ich schreie und wehklage und keine Bewegung machen kann, um mich zu schützen. Dann, nachdem sie mich zu ihrer Lust misshandelt hat, bedeckt sie meinen Körper wieder und eilt zu dem Mann und pflegt ihn mit ihren Zauberarzneien. Denn ich hatte ihn schwer getroffen mit dem Schwerte. Doch er stirbt nicht. Und es ist, als wollte sie ihm mit dem halben Leben, das sie mir entzieht, dem halben Tode entziehen. Denn wisse, dieses Weib hasst die ganze Welt und nur jenem Unhold ist sie sklavisch ergeben. Die dämonischen Kräfte aber, die jene beide beschwören, sind Geister der Grausamkeit und Boten des Untergangs. Als der König das gehört hatte, fasste er einen Plan. Er erhob sich und wartete, dass die nächtliche Stunde der Zauberer nahe. Da gürtete er sein Schwert um und ging zum Hause des Mannes in den Aasgruben. Dort sah er brennende Kerzen und hängende Ampeln und Räucherwerk, aber auch Foltergeräte und die Instrumente der Qualen. Und er sah noch mancherlei, und es war ihm unheimlich zumut, als er den Mann gewahrte, ging er entschlossen gerade auf ihn zu, schlug ihn nieder und tötete ihn. Und er lud ihn auf seinen Rücken und warf ihn auf den Grund einer Grube. Dann kehrte er zurück, kleidete sich in die Lumpen des Mannes und legte sich unter der Kuppel nieder, und in seiner Hand hielt er das bloße Schwert. Die Kerzen und Ampeln aber hatte er verlöscht, und im Hause waren Finsternis und Schweigen. Nach einer Stunde kam die Zauberin zu dem verwunschenen Jüngling. Kaum war sie bei ihm eingetreten, da entkleidete sie ihn, nahm eine Peitsche und schlug ihn damit. Da schrie er, ei, ei, ist genug, oh Gnade mit mir. Aber sie schlug ihn weiter und stillte ihre Grausamkeit. Gehst du zu Mami?
Ich?
Ja,
nein. Guck
mal, wie lang das Band ist.
Aber sie schlug ihn weiter und stillte ihre Grausamkeit. Und dann hing sie ihm wieder seine Gewänder um und ordnete sie in schöne Falten. Danach stieg sie hinab zu dem Mann, um ihm Wein und den Absud für gekochter Kräuter zu bringen. Und sie trat unter die Kuppel und klagte, du mein Geliebter, sprich doch zu mir, damit ich wieder deine Stimme höre. Ach, wie lange, du mein Herrenmeister, hast du nicht gesprochen. Und sie schluchzte. Da bewegte der König im Dunkeln seine Zunge und schickte sich an, die Sprache des Mannes nachzuahmen, murmelte, hu, du bist mir widerwärtig. Als sie diese Worte vernahm, schrie sie auf und sprach, ist mein Gebieter denn geheilt? Da verstellte der König seine Stimme, dass sie sehr schwach wurde, und sprach, du elendes Weib, du verdienst es nicht, dass ich das Wort an dich richte. Und sie fragte, und warum? Und er erwiderte, weil du alle Tage nichts anderes tust, als einen Mann zu peitschen. Und er schreit und klagt und ruft um Hilfe. Das nimmt mir den Schlaf, und ich bin schlaflos bis zum Morgen. Wenn das nicht wäre, seit langer Zeit schon hätte ich meine Kräfte wieder erlangt. Sie sagte verwundert, so will ich ihn, wenn du es befiehlst, aus dem Zustand erlösen, in dem er sich befindet. Ich wusste ja nicht, dass es dich stört. Der König erwiderte, ja, verschaffe ihm Ruhe, auf dass auch ich meine Ruhe finde. Und sie antwortete, ich höre und gehorche. Damit erhob sie sich und verließ den Kuppelbau. Kaum war sie wieder im Palast, da nahm sie einen Krug aus Kupfer, füllte ihn mit Wasser und sprach darüber magische Worte. Da begann das Wasser zu kochen.
Und ein Stein.
Sie besprengte damit den Jüngling und sprach, bei des Wortes Gewalt, beim geheimen Bann, vorbei, nimm die alte Gestalt wieder an. Und der junge Mann erbebte. Er hob sich von seinen beiden Füßen, freute sich seiner Erlösung und dankte Allah. Sie aber fuhr ihn an, scher dich fort und kehre nie mehr zurück, sonst bringe ich dich um. Und sie schrie ihm ins Antlitz, aber er ging fort und verließ sie und schwieg. Und sie kehrte zurück unter die Kuppel, stieg hinab und sprach, O mein Gebieter, erhebe dich, auf dass ich dich sehe. Der König sprach mit sehr schwacher Stimme, ach, du hast noch nicht viel ausgerichtet. Nur einen Teil meiner Ruhe hast du mir zurückgegeben, doch das Schlimmste hast du noch nicht beseitigt. Und sie fragte, O Meister meiner Seele, was ist denn das Schlimmste? Er sprach, die Fische im See, die Bewohner also der Stadt von einst und der vier Inseln von damals. Sie hören nicht auf, zur Stunde der Mitternacht die Köpfe aus dem Wasser zu heben und Flüche zu murmeln, wie denn dich und mich. Das ist der Grund, warum ich meine Kräfte nicht wieder erlangen kann. An dir ist es, sie zu befreien. Kannst du zurückkommen, mich bei der Hand fassen und mir helfen, mich zu erheben, denn meine Gesundung steht nahe bevor. Als sie diese Worte vernahm, lief sie eiligst davon, kam an den See, nahm ein wenig von dem Wasser und murmelte darüber geheimnisvolle Worte. Und es begannen sich die Fische zu schütteln und zu strecken, und sie kamen an Land. Und siehe, es waren die Söhne Adams, die sie gewesen waren, bevor der böse Bann sie schlug. Und gelöst war der Zauber über Stadt und See. Und die Stadt erblühte mit schönen Bazaren und weißen Häusern, und jeder Einwohner schickte sich an, sein Gewerbe zu treiben. Der See wich zurück, und die vier Hügel wurden wieder zu vier Inseln.
Kann ich den Witz erzählen?
Nun kehrte die junge Frau zurück zu dem König, immer noch im Glauben, er sei der Mann, und sprach zu ihm, nun reich mir deine Hand. Und der König erwiderte mit leiser Stimme, tritt nahe heran zu mir. Da ergriff er sein Schwert und stieß es ihr tief in die Brust. Und sie schrie und fiel und starb.
Das war eine Unverschämtheit!
Nachdem er das getan hatte, trat er heraus und traf den entzauberten Jüngling. Und er beglückwünschte ihn zu seiner Erlösung. Und der Jüngling küsste ihn und dankte ihm überschwänglich. Da sprach der König zu ihm, willst du in deiner Stadt verweilen oder willst du mit mir kommen in meine Stadt? Und der junge Mann sprach zu ihm, O König der Zeiten, weißt du, wie groß die Entfernung ist zwischen meiner Stadt und der deinen? Und der König sagte, oh, 3 Stunden ritten wir, und dann wanderte ich noch eine Nacht. Da sprach der junge Mann, O König, wenn du träumst, so wache auf, denn um von hier nach deiner Stadt zu reisen, brauchst du ein ganzes Jahr. Und wenn du wirklich hierher gekommen bist in so kurzer Zeit, so geschah das wohl mit Geisterhilfe oder auch, weil die Stadt verzaubert war, denn es gelten dann andere Gesetze. Ich aber, o König, werde dich nicht verlassen, nie wieder, nicht einen Lidschlag lang. Und der König freute sich über diese Worte und sprach, du sollst von nun an mein Sohn sein, da Allah mir bisher kein Kind vergönnt hat. Da fielen sie, der Prinz und der König, einander um den Hals und freuten sich wahrhaft königlich. Dann machten sie sich auf den Weg nach dem Palaste des Jünglings, der verzaubert gewesen war. Dort aber kündete er den Großen seines Reiches an, dass er eine große Reise antreten werde und vielleicht nie wiederkäme. Und er legte alles in die rechten Hände. Dann brachen sie auf, der König und der Prinz, und das Herz des Königs brannte vor Sehnsucht nach seiner Stadt. So zogen sie aus und mit sich führten sie 50 Mamelucken und viele Kamele, die waren mit Geschenken beladen. Und ein ganzes Jahr lang reisten sie, Tag und Nacht, bis sie nahe waren an der Stadt des Königs. Und sie kamen zum Palast. Da trat der getreue Visier heraus mit seinen Soldaten, um den König zu empfangen, nachdem er es schon fast aufgegeben hatte, ihn jemals wieder zu finden. Lange hatte er ihn gesucht an jenem See. Dann hatte der Fischer sie zurückgeführt und sie hatten gewartet, Monat um Monat. Den See aber fand keiner wieder, wenn nicht der Fischer ihn führte. Für gewöhnliche Menschen war er unerreichbar, und dies alles samt dem Verschwinden des Königs hatte alle verwirrt und erschreckt. Nun aber hatte es ein Ende damit, und die Soldaten traten heran, und sie riefen und schrien und freuten sich. So trat der König ein in seinen Palast und ließ sich nieder auf dem Thron. Und man feierte ein großes Fest, und der König beschenkte die Armen. Am nächsten Tage sprach der König zu dem Visier,
guck mal, Papa. Cool, oder?
Am nächsten Tage sprach der König zu dem Vezier: Lass mir schnell den Fischer holen, der mir damals die Fische gebracht hat. Da schickte der Vezier nach dem Fischer, der den ersten Anstoß gegeben hatte zur Erlösung jener Stadt. Der König ließ ihn herantreten, machte ihm prächtige Gewänder zum Geschenk und befragte ihn über sein Leben und ob er Kinder habe. Und der Fischer erwiderte, er habe einen Sohn und zwei Töchter. Man ließ sie holen und sie gefielen dem König und dem Prinzen. Die Töchter waren schön und tugendhaft. Und später heiratete der König die Ältere und der Prinz die Jüngere. Den Sohn aber behielt der König bei sich und erhob ihn zu Reichtum und Ehren. Und den alten Fischer ernannte er zu seinem Schatzmeister. Dann entsandte er den Vezier nach der Stadt der vier Hügel, belehnte ihn mit der Herrschaft über dieses Gebiet und gab ihm die 50 Mamelucken mit, die einst ihn selber begleitet hatten. Der König aber und der junge Prinz lebten hinfort zusammen. Und oft noch sprachen sie von der Hexe, dem Mann und den bunten Fischen. Was aber den Fischer betrifft, der nun Schatzmeister war, so gelangte er zu großem Reichtum und wurde schließlich der reichste Mann der Stadt. Und er stand allenthalben mit hohem Ansehen, und erstaunt schüttelten die Leute den Kopf, wenn er lächelnd sagte, er sei nicht immer Schatzmeister gewesen, sondern einstmals vor Zeiten ein Fischer, der eine Flasche fand. So erzählte Scheherazade, und dem König gefiel es. Und er fand Schlaf am Tage und freute sich auf die Nacht und auf Scheherazades nächste Geschichte. Und es kam der Abend und König Schahriar sprach: Merkwürdig war die Geschichte vom Geist aus der Flasche, dunkel und wundersam. Doch Scheherazade sagte: Nicht wundersam als die Geschichte vom Magnetberg und dem Mann aus Messing. Auch sie ist dunkel und glänzt doch herüber zu uns aus uralten Zeiten. Erzähle, sprach der König. Und Scheherazade erzählte die Geschichte des Adjib, der ein Lastträger war. Und denn so beginnt das Märchen vom Magnetberg.